Deswegen wird's heute, wird vermutlich mehr ein Zeugnis von mir werden aus meinem Leben, aus den letzten Jahren, wo ich euch mit reinnehmen möchte. Genau, ich war Ende 2012 bin ich nach England geflogen, zum David Huggett, den ihr auch alle gut kennt. Und der Grund dafür war, ich hatte in der Hauskirche mit Pastor Charles gebetet. Das war das letzte Mal, glaube ich, als der Pastor Charles hier war, müsste 2012 gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere. Und wir waren zusammen in der Hauskirche und ich habe ihn am Abend gebeten, noch für mich zu beten, und das hat er gemacht. Und er hat zu mir gesagt: Lennart, ich glaube, was du gerade brauchst, ist so ein Neuanfang. Du brauchst Orientierung geistlich und du solltest einfach mal irgendwie einen Cut machen, einen Break, und vielleicht für 2-3 Tage irgendwo hingehen. Nimm einen Freund mit, nimm einen Ältesten mit oder sowas. Geh raus, geh zelten, bete und faste. Und bitte einfach Gott, dass er dir Dinge zeigt, dass er dir Sachen offenbart und dir Richtung für dein Leben gibt. Ich habe das sehr ernst genommen und habe dann überlegt, wie ich das praktisch umsetzen könnte, und habe dann mit meinen Eltern gesprochen, und der Papa kam dann auf die Idee: Hey, es gibt doch den David in England, der ist doch genau für so Sachen zuständig, begleitet solche Menschen, hättest du nicht Lust, zu dem zu fahren? Ich habe dann gebetet und hatte den Eindruck, das ist eine gute Sache, habe dann mit David gesprochen, und dann ist es so gewesen, dass ich 5 Tage, ich glaube Mittwoch bis Sonntag, bin ich dann zum David rübergeflogen. Ich habe mir dann ein bisschen freigenommen von der Uni und bin darüber geflogen. Es ist so gewesen, 2012, oder ich muss noch ein bisschen weiter zurückgehen, als ich hier mein Leben Jesus gegeben habe, 2006 ist das, glaube ich, gewesen, genau, Mai habe ich in Erinnerung, bin ich 16 gewesen, und wie viele Jugendliche habe ich auch in der Welt vorher so meine Erfahrungen gemacht, und genau, ich hatte bis dahin schon seit, ich würde mal schätzen, bestimmt 2 Jahren oder sowas ein Problem mit Pornografie. Und das ist sowas, was in meinem Leben irgendwie immer wieder gekommen ist. Ja, und was ich nicht geschafft habe alleine, wo ich einfach nie zu einem wirklichen Durchbruch gekommen bin. Und ich glaube, dass ich aufgrund dessen diese Orientierungslosigkeit in meinem Leben hatte. Das war dann praktisch der Auslöser dafür, dass ich gesagt habe, ich fahre nach England. Ich habe dann mit dem David telefoniert, habe ihm das alles erzählt. Er hat mir ein paar Sachen gegeben, wie ich mich vorbereiten kann auf die Zeit mit ihm, und was ich dann auch gemacht habe. Genau, und da möchte ich euch so ein bisschen mit reinnehmen in diese Zeit. Ich habe da sehr viel aufgeschrieben, habe sehr viel aufgearbeitet und einfach wirklich eine Zeit gehabt, wo ich morgens aufgestanden bin. Kein Handy, kein Internet, kein Telefon. Ich hatte einfach nur mich, meine Bibel und meine Morgens- und Abendszeit mit David. Und habe, wie gesagt, teilweise gefastet und manchmal noch ein bisschen Kontakt zu anderen Leuten gehabt beim Essen. Sonst bin ich viel spazieren gegangen, habe viel gebetet und einfach Zeit im Wort verbracht. Und was mich in der ganzen Zeit, ich muss anders anfangen. Der David arbeitet so, dass er sagt, was, glaube ich, auch biblisch ist, dass wir, wenn wir errettet sind oder wenn wir zu Jesus kommen, dass wir ganz viele Dinge noch in unserem Leben haben oder haben können, die zurückgehen, auch in jüngste Vergangenheit, sprich als ich kurz nachdem ich auf die Welt kam, wo Menschen mich verletzt haben und Dinge, die ich mit mir trage in meinem Herzen, wo ich einfach verletzt bin und wo Gott, glaube ich, reinkommen muss und das heilt. Ich glaube, dass Gott das auch tun kann beim Punkt der Errettung, dass er solche Sachen einfach heilt und dass sie einfach kein Thema mehr sind. Aber für mich war es auf jeden Fall dran, dass ich das aufarbeiten musste. Und da waren ganz, ganz, ganz viele Dinge. Das wusste ich nicht zu dem Zeitpunkt, aber ich bin dann rübergeflogen und wir haben dann angefangen. Und die ganze Woche über hat der David mich gebeten, Sachen aufzuschreiben und zu versuchen, mich zu erinnern im Gebet, wo vielleicht Dinge gewesen sind in meiner Kindheit, wo ich Verletzungen davongetragen habe. Und das ging wirklich erstaunlicherweise, was wir dann da rausgefunden haben, praktisch direkt nach meiner Geburt los. Ja, das ist der Thilo gewesen, mein Bruder, der als Älterer sehr eifersüchtig auf mich gewesen ist, als ich zur Welt kam, weil auf einmal ich Aufmerksamkeit bekommen habe, die er vorher bekommen hatte. Ja, also das ist ja, glaube ich, eine ganz normale Sache zwischen Geschwistern, oder kann es sein. Und wo ich da, glaube ich, schon Sachen unterbewusst in mir passiert sind und Verletzungen passiert sind. Und das ging dann weiter, das ging über viele Jahre. Dann sind noch verschiedene andere Personen dazugekommen, wo ich verletzt gewesen bin und Sachen mit mir rumgetragen habe. Und genau, und das war ganz spannend zu sehen, dass das über die Woche so immer mehr rauskam. Der David hat immer mehr gebohrt und er hat gesagt, Lennart, da sind noch Sachen, das ist noch nicht alles. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass das alles ist. Und ich bin dann wieder nach Hause, also ich habe nicht direkt bei ihm gewohnt, sondern in so einem Green Pastures hieß das. Das ist so ein Retreat Home, wo man halt Menschen hinkommen können oder auch Älteste oder sowas und halt Retreats haben, sich zurückziehen können. Und ich bin dann immer wieder zurück und habe gesagt, oh David, ich weiß es nicht, mir fällt es nicht mehr ein. Und ich bin wirklich ins Gebet gegangen und es kamen Sachen. Gott hat mir Dinge gezeigt und hat mir Dinge gegeben. Und das war ganz, ganz wertvoll. Ich habe die Sachen alle aufgeschrieben und habe dann mit ihm darüber gesprochen. Und ja, und was ich so faszinierend an der ganzen Sache fand, war, dass Gott mir seine Heilung geschenkt hat für die unterschiedlichsten Verletzungen dadurch, dass ich gesehen habe, wer Gott ist. Also was der David gemacht hat, ist, mit der Hilfe des Heiligen Geistes hat er mich zu Gott, der Heilige Geist hat mir einen Horizont eröffnet, den ich vorher nie gehabt habe, zum Thema, wer ist eigentlich Gott? Wer ist dieser Gott, der seinen Sohn für mich gegeben hat und der mich so sehr liebt? Und je mehr ich das erkennen durfte, Schritt für Schritt, je mehr ich sehen durfte, wie gut Gott eigentlich ist, was er für mich alles getan hat und wie voll die Bibel davon ist, desto mehr Heilung konnte ich in meinem Herz erfahren. Und das ist dann so gewesen, wie gesagt, dass ich über jeden Tag hin so ein Stückchen weitergekommen bin. Und am Ende ist es dann so gewesen, dass wir zusammen gebetet haben und der David wirklich auch nochmal für Heilung gebetet hat. Und das war ein Erlebnis, was ich vorher noch nie hatte. Das war wirklich wie, ich stand mit ihm, wir standen zusammen in seinem Wohnzimmer, er stand vor mir, wir haben gebetet, ich hatte die Hände oben und das war wie, ich kann das kaum beschreiben, mir ist schlecht geworden, mir ist schwindelig geworden, mir ist schwarz vor Augen geworden, ich musste mich hinsetzen. Der David hat mich dann alleine gelassen, ist dann rausgegangen für, ich weiß nicht wie lange, 20 Minuten, eine halbe Stunde und ich habe einfach noch Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht und das war so einzigartig. Das war, ich habe mich wirklich gefühlt, als hätte mich irgendwie Laster überfahren, aber es hat sich nicht schlecht angefühlt. Also es war ein gutes Gefühl. Weil es wirklich wie so eine, es war auf der einen Seite eine Last, die weg war, und auf der anderen Seite war es wirklich ein tiefer Frieden, der auf mich kam. Genau, ich möchte euch gerne mitnehmen in Lukas 15. Das ist eine der Schlüsselstellen dafür gewesen, was Gott da in der Zeit in mir getan hat. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das ist ab Lukas 15 ab Vers 11. Und das würde ich gerne gleich mal vorlesen. Also Lukas 15, ab Vers 11. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater, wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an, tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld, und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Ich finde, das ist eine ganz faszinierende und beeindruckende Bibelstelle. Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr konnte ich wirklich Seiten von Gott kennen, die ich noch nie gesehen habe. Und ich glaube, ich erinnere mich, dass der David, glaube ich, auch mal hier darüber gepredigt hat, über dieses Gleichnis. Und eine weitere Sache, die ich auch in England in dieser Zeit gelernt habe, ist die Bibel mit unserer die Bibel mit unserer Imagination zu lesen. Das heißt, wenn ich so eine Geschichte lese, auch zu gucken, wie war das denn damals und wie könnte das ausgesehen haben? Dass man sich ein Bild irgendwie drumherum malt, dass man sich einfach vorstellen kann, wie ist das jetzt gewesen für den Vater? Das sind natürlich teilweise Mutmaßungen, aber mir hat es geholfen, sich irgendwie so richtig da reinzudenken. Und ich weiß nicht genau, wie es damals gewesen ist, aber dass ein Sohn zu seinem Vater kommt und sagt, teil mir meine Habe, gib mir den Teil meines Erbes, war vermutlich damals relativ ungewöhnlich. Und ich denke mal, dass der Vater, der wird ja kein Konto gehabt haben, wo er jetzt gesagt hat, gut, ich hebe jetzt einfach die Hälfte ab, gib dir das und dann gehst du. Sondern der wird ja Besitz gehabt haben, der wird ja vielleicht Land, vielleicht Vieh, vielleicht was auch immer, ja, Ländereien gehabt haben. Und das bedeutet, die konnte er ihm ja nicht mitgeben. Ja, das heißt, er musste wahrscheinlich, hat sich aufgemacht, ist rausgegangen, hat Leute gesucht, die ihm Sachen abkaufen, wofür er dann einen Gegenwert bekommt, den er dem Sohn mitgeben kann. Und ich habe so gedacht, Wahnsinn, was das für ein Vater gewesen ist, ja, der hier mit Gott verglichen wird. Wahrscheinlich haben die Leute im Dorf oder in seiner Umgebung alle gedacht, was ist das für einer? Ja, jetzt geht der Sohn da. Da läuft es ja bei denen in der Familie, ja, das wird wahrscheinlich ein Riesenthema gewesen sein. Und was mich so fasziniert hat, ist, dass der Vater hat ihn nicht aufgehalten. Es steht hier nichts davon, dass er versucht hat, ihn bei sich zu behalten, sondern hat gesagt, ja genau, das ist in zwei Versen, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, und erteilte ihm die Habe. Und ich glaube, darin können wir schon einen Teil von Gott erkennen. Gott sieht immer viel, viel weiter als wir. Und manchmal lässt er uns auf Wege gehen, um nachher, wie in dieser Geschichte, zu erkennen, wie gut eigentlich Gott ist. Und dieser Sohn hat irgendwann, es ist spät gewesen, aber er hat verstanden, was er bei seinem Vater gehabt hat und wie sehr sein Vater ihn vermutlich liebt. Und ist dann zurückgegangen. Der Vater, Gott, wusste das. Er hat es gesehen. Deswegen hat er es zugelassen. Genau. Dann sagt er, ich möchte zurückgehen zu meinem Vater, dass er mich so macht wie einen seiner Diener. Ich möchte gar nicht mehr seinen Sohn heißen. Also er fühlt sich wirklich unwürdig. Er fühlt sich schuldig. Er denkt, ich habe es richtig verbockt. Und ja, was kann ich jetzt noch machen? Ich kann zu meinem Vater angekrochen kommen, auf den Knien und kann ihm sagen, Vater, ich will wieder zurück. Und was der Vater in dieser Geschichte macht, ist für mich unglaublich. In Vers 20, als er noch fern war, sah ihn der Vater und wurde innerlich bewegt, lief hin und fiel ihm um den Hals. Wenn wir in Vers 17 vor... Moment, Vers 17... genau. Ich glaube, der Sohn hatte die Haltung, dass er da hingehen wollte und vor ihm auf die Knie fallen wollte und sagen wollte... Es tut mir leid, ich hab's wirklich verbockt. Aber was macht der Vater? Er läuft ihm entgegen, er kommt auf ihn zu, in seinem Schuldbewusstsein, in seiner Reue, in seiner Demut, Und er fällt ihn um den Hals. Ich weiß nicht, ich habe mir das dann vorgestellt und dachte, damit hat er dem Sohn eigentlich die Möglichkeit genommen, vor ihm auf die Knie zu gehen. Er hat ihn gepackt und hat ihn so genommen, wie er vor ihm stand. Ja, er hat nicht gesagt, Knie nieder und ja, komm, du darfst dich wieder erheben, ja, hast du jetzt verstanden? Das war überhaupt nicht sein Anliegen. Sein Anliegen war, mein Kind ist wieder da und das ist alles, was zählt. Das hat für mich irgendwie mein komplettes Bild, mein komplettes Bewusstsein von meinem kompletten Umgang mit Sünde, mit Schuld, mit Fehlern komplett verändert, weil ich angefangen habe zu verstehen, ich muss nicht vor Gott auf den Knien gerutscht kommen. Das ist überhaupt nicht das, was er will. Das ist nicht das, was er erwartet. Er erwartet von mir in meinem Herzen, dass ich sage, Gott, es tut mir leid, das war nicht richtig. Ich habe falsch gehandelt und das war so schlecht, wie es sein kann. Aber du hast mir vergeben und du vergibst mir in jeder Sekunde, in jedem Moment. Der Vater hat Ausschau gehalten nach ihm. Das heißt, er hat auf ihn gewartet. Er saß nicht da und hat gedacht, lass den mal reinkommen, dem werde ich was erzählen. Ich vermute mal, dass es gut sein kann, dass sie sich vielleicht nach dem Fest, vielleicht 2, 3 Tage später, vielleicht eine Woche später hingesetzt haben und mal über alles gesprochen haben. Dass der Vater vielleicht, wie gesagt, das ist meine Mutmaßung, dass der Vater sich vielleicht mit ihm hingesetzt hat und gesagt hat, erzähl mal, wie war es denn? Und er hat erzählt und hat geweint, hat ihm erzählt, was er alles Schlimmes erlebt hat, was er alles gemacht hat, wo der Vater ihm vielleicht nochmal Vergebung zusprechen konnte, wo er ihm sagen konnte, hey, das ist okay, du bist wieder da und das ist alles, was für mich zählt. Ja. Und Jesus ist, wenn wir jetzt wieder auf unsere Situation heute gehen, Jesus ist für genau die Sachen gestorben. Und ich spreche mit ganz vielen Leuten, die wirklich in einem tiefen Schuldbewusstsein als Christen leben, die in ihrem Herzen wirklich niedergeschlagen, niedergedrückt sind und ja, weil sie denken, dass sie nicht würdig sind, dass sie es nicht wert sind, dass sie einfach nicht richtig leben oder richtig leben können vor Gott. Und das ist was mich auch beschäftigt hat bis zu diesem Zeitpunkt, bis Ende 2012, im Oktober war das, wo ich wirklich angefangen habe zu verstehen, ich darf nicht von dem, wie ich mich fühle, bestimmen lassen, was ich über Gott denke. Solange ich denke, dass Gott sauer auf mich ist, dass er böse ist, dass er traurig ist, dass er enttäuscht ist, glaube ich, werde ich nie im Sieg gehen können. Nie in dem gehen können, was Gott eigentlich für mich hat, in allen möglichen Bereichen des Lebens. Und das ist genau das, was ich erlebt habe. Für mich hat sich bis zu dem Zeitpunkt, ich habe da zu der Zeit in Köln studiert, ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich habe als Christ gelebt wie ein nicht wie ein Königskind, sondern eher wie ein Waisenkind, ja, was angekrochen kommt und ja, zu diesem großen, riesigen, herrlichen Gott kommt und sagt, ich bin so schlecht, ich kann es einfach nicht. Und das ist so fern von dem, was Gott will, das ist meine Überzeugung heute, das ist so weit weg, das ist genau die andere Richtung. Gott ist gekommen und hat uns in die Sohnschaft als Könige und als Priester berufen. Und ich glaube, wenn wir anfangen, das zu leben, dann werden wir Sieg bekommen in allen möglichen Bereichen, so wie ich es auch erlebt habe. In Vers 21 heißt es, 22, der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an, tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Ja, das ist der Gott, über den wir sprechen. Das ist der Gott, mit dem wir leben. Das ist der Gott, der in uns lebt. Eine weitere Sache, die mich ebenfalls sehr beschäftigt hat während dieser Zeit, wurde ausgelöst durch eine Frage, die mir der David gestellt hat. Er hat zu mir gesagt, wenn du betest, wo ist Gott dann? Ich habe überlegt und habe zu ihm gesagt, auf dem Thron. Überall, allgegenwärtig. Und er sagte zu mir, hast du mal darüber nachgedacht, dass Gott in dir ist, wenn du betest? Dass Gott in dir lebt, wenn du betest? Auch darüber hinaus natürlich. Und ich habe dann gedacht, interessant, so habe ich das noch nie gesehen. Versucht's mal. Es ist ganz, ganz spannend. das wirklich im Kopf zu haben und im Herzen zu tragen, während ihr betet. Gott lebt gerade in mir. Und da möchte ich ein paar Bibelstellen noch mit euch durchgehen, die mir da in dem Zusammenhang sehr wichtig geworden sind. Das erste ist die Schöpfungsgeschichte in Genesis 2. Genesis 2, 5, die Verse 5 bis 7. Also das erste Buch Mose. 2, 5 bis 7. An dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, noch war all das Gestrauch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprossen, denn Gott der Herr hat es noch nicht auf die Erde regnen lassen und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Also, er hat den Menschen geschaffen, uns geschaffen aus Staub und hat uns dann sein Leben eingehaucht. Er hat uns, wenn Gott ausatmet, ist das Leben, was da rauskommt. Und das ist das, was er uns geschenkt hat. Durch den Sündenfall, oder andersrum, dadurch, dass wir das Leben Gottes in uns hatten, dadurch, dass Adam und Eva das hatten, waren sie in der Lage, Gemeinschaft mit Gott zu haben, rund um die Uhr. Sie waren, in diesem Garten wird es beschrieben, dass Gott wandelte in diesem Garten. Und ich glaube, dass durch den Sündenfall kam der Fluch auf Adam und Eva, auf die Menschen. Und sie haben das ein Stück weit verloren. Jetzt gehen wir mal zusammen in den Hesekiel 36, 26. Vers 26 und 27, ich lese es mal vor. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr meine Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Das ist der Plan Gottes gewesen mit Jesus. Jesus ist derjenige, der das wiederhergestellt hat. Und ich finde diesen Vers 27 einfach unfassbar stark. Der zweite Teil. Und ich werde machen, dass ihr meine Ordnung lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Gott ist der Anfang und er ist das Ende. Er ist derjenige, der uns befähigt, irgendwas zu tun. Und er ist derjenige, der uns dazu befähigt, in seinen Ordnungen zu leben. Das heißt, wenn wir mal diese Zeit haben, dass wir sagen, oh Mann, ich habe es gerade echt wieder richtig verbockt, ist das ein Vers, der uns wieder Mut macht, wo Gott sagt, ich mache das in dir, ich mache das in euch. Deswegen habe ich euch meinen Geist gegeben. Das ist mein Ziel mit euch. Und in Johannes 20, Vers 22 sehen wir dann praktisch, ja, wie die Erfüllung davon, von diesem Vers. Johannes 20, Vers 22. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Also genau das, was Gott eigentlich von Anfang an geplant hatte, mit uns Menschen diese Gemeinschaft zu haben und diese Beziehung zu uns zu haben, die verloren gegangen ist, hat er dann durch die Propheten gesprochen, dass er das tun wird, durch die Propheten. Und hier in Johannes 20 sehen wir das dann, dass Jesus genau das wiederherstellt. Also das ist nicht nur einfach in Anführungsstrichen, das ist nicht nur der Heilige Geist, den er uns da gibt, sondern er stellt das, wofür er den Menschen geschaffen hatte, wieder her in uns. Und das hat mir persönlich ganz, ganz viel gegeben, diesen Vers zu haben. Weil ich glaube, dass jeder von uns geschaffen ist mit einer Identität und mit einer Bestimmung, mit einem Weg, den Gott vor uns gelegt hat, den nur wir ausfüllen können, den nur wir laufen können. Ich habe eine Berufung auf meinem Leben, die nur ich tun kann. Die kann kein Patrick, kein Hendrik, keine Helga und kein Bernd können diese Bestimmung ausleben. Und genauso auch für die anderen. Und das ist was so einzigartig ist und was so wertvoll ist. Und das ist das, glaube ich, was Jesus da in diesem Moment wiederhergestellt hat. Nicht nur den Heiligen Geist, sondern auch durch seinen Tod, dass er uns wieder, wie ich es eben schon mal gesagt habe, in die Sohnschaft, als Priester und als Könige eingesetzt hat und uns wieder eine Berufung gegeben hat, wieder ein Leben gegeben hat, was Gott von Anfang an geplant hatte, bevor es mich überhaupt gab, hat er gesagt, es wird mal einen Lennart geben und der wird genau diese Dinge in meinem Namen tun. Und auf der anderen Seite steht dann ein Lennart, der sagt, ich habe es mal wieder verbockt, ich bin nicht würdig, ich bin viel zu klein, ich schaffe das nie. Und das ist mir so bewusst geworden, dieser Zwiespalt, in dem ich da stehe und dass ich da nie wieder hin will, dass ich nie wieder zurück will in diese Selbstverdammnis. Weil ich persönlich glaube, dass Selbstverdammnis eine der größten Waffen des Feindes ist, um uns davon abzuhalten, in unserer Berufung zu laufen. In unserer Berufung zu laufen heißt ja nicht, dass wir alles perfekt machen und dass wir keine Fehler machen. Aber es heißt, dass wir wieder aufstehen und weitergehen. Und ich glaube, dass ich mich viel zu lange, dass der Feind mich viel zu lange abgehalten hat, davon die Dinge zu tun, die Gott von mir möchte, durch Sünde. Weil ich geglaubt habe, wenn ich das tue, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich das und das niemals tun. Wie kann ich dann rausgehen auf die Straßen und für Menschen beten, wenn ich so einen Mist mache? Ja? Und das ist, glaube ich, die effektivste Waffe, die der Feind hat. Weil dann bringt er ein kleines bisschen irgendwas in dein Leben, womit du ein Problem hast, und hat dich komplett unter Kontrolle und kann sagen, den habe ich ruhig gestellt und kann sich um die Nächsten kümmern. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich kann euch echt nur ermutigen, nicht über die Sachen hinwegzusehen und zu sagen, ach, ist ja nicht so schlimm. Schon die Sachen mit Ernsthaftigkeit anzugehen und zu sagen, Gott, ich brauche da deinen Sieg und ich brauche da deine Heilung und die Befreiung, aber ich werde nicht so lange warten und passiv sein und so lange warten, bis deine Heilung oder deine Befreiung kommt, damit ich irgendwas tun kann. Ein Spruch, auch den der David immer so zu mir gesagt hat, der David hat in seinem Büro ein Bild von sich selbst als kleiner Junge. Und ich habe ihn dann irgendwann mal gefragt, wer das ist. Hat er mir gesagt, das ist er. Und warum er das da hat, hat er mir erklärt. Und er hat gesagt, ich finde diesen kleinen Jungen ganz faszinierend und ich finde ihn ganz toll, weil Gott ihn so geschaffen hat. Und ein Satz, den der David dann immer zu mir gesagt hat, war, Lenny, it's okay to be Lenny and it's okay to be you. Und es ist gut, dass du bist. Ja, weil Gott dich genauso geschaffen hat. Das war ein Satz, der irgendwie ganz schön tief ging bei mir und der mir gezeigt hat, wie wertvoll ich in Gottes Augen bin und wie einzigartig er mich geschaffen hat. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wenn er das über mich sagt, wenn er sagt, du bist gut und du bist genauso richtig, wie du bist so geschaffen, wer bin ich dann, irgendwas anderes zu behaupten? Wir gehen mal in den Jesaja 43. Das ist ebenfalls ein Vers, den ihr vermutlich alle kennt und der mir auch in dieser Zeit unendlich wichtig geworden ist. In Jesaja 43, Verse 1 bis 4. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der Heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Was für eine Wahnsinnszusage, die Gott uns da gibt. Das hat er zu seinem Volk damals gesprochen, zu Israel, aber ich glaube, dass wir das genauso auf uns beziehen können und dass Gott das heute genauso über uns sagt. Das ist ein Vers gewesen, der an dem ich mich wirklich eine Zeit lang festgeklammert habe und festgehalten habe, weil ich gesagt habe, Gott, ich fühle mich gerade so, als würde ich durchs Feuer gehen und ich fühle mich gerade so, als würde ich überflutet werden von Dingen, die ich einfach mit denen ich alleine nicht klarkomme. Und das ist einfach so eine geniale Zusage, die Gott uns hier gibt, dass er sagt, ich passe auf dich auf, ich kümmere mich um dich und du kannst dich auf mich verlassen. Und ich glaube, wenn Gott uns so eine Zusage gibt, dafür kennen wir Gott alle gut genug, dann steht er dazu und dann wird er das auch genau so tun. Ich habe Gott wirklich in dieser Zeit in England zum allerersten Mal in dieser Form erlebt, wie ich mit Sünde und mit Verletzung zu ihm kommen kann, ohne dass da Vorwürfe gemacht werden, ohne dass ich das Gefühl hatte, Gott macht mir Vorwürfe, Gott verurteilt mich für irgendwas. Das ist wirklich das allererste Mal gewesen, dass ich das so
so erleben und so spüren durfte. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich will euch einfach nur ermutigen, egal was es ist, die Bibel ist voll davon. Lest diese Verse. Gott ist nicht derjenige, der euch verurteilt. Er ist nicht derjenige, der euch runterdrückt. Er ist derjenige, der euch aufhebt, der dafür sorgt, dass ihr euch nicht auf die Knie werft vor ihm. Ich will damit nicht sagen, ihr sollt eure Knie nicht beugen vor Gott, auf gar keinen Fall. Ich will damit nur sagen, nicht in Schuld und in Sünde, sondern ihr könnt vor ihm stehen und ihm sagen, danke Gott, dass du mir vergeben hast. Und jetzt geht's weiter. Und ich will euch da echt ermutigen, lest diese ganzen Verse. Das Neue Testament ist voll davon, dass es einen gibt, der uns verurteilt. Dass es einen gibt, der uns schuldig spricht. Aber das ist nicht Jesus. Jesus hat uns freigemacht von genau dem. In Matthäus 11, Vers 28 sagt Jesus, kommt her zu mir und lernt von mir. Ich bin demütig, mein Joch ist leicht und ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Ein demütiger Mensch, wenn ihr euch das vorstellt, wenn ich jetzt mit irgendwas zu jemandem gehe, ich gehe zu einem demütigen Mensch und erzähle ihm von meinen Problemen, von meiner Schuld, von meinen Fehlern, wie reagiert ein demütiger Mensch? Niemals mit Verurteilung. Niemals. Und das ist genau der Jesus, zu dem wir kommen können. Der sagt, ich bin demütig. Römer 8, Vers 1 und 2 sagt, also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Denn wir sind freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ich habe eine ganze Zeit lang auch als Christ versucht, wie andere Menschen zu sein. Ich habe gedacht, wie der Pastor Charles hier vorne steht und predigt, genauso will ich sein. Wie der Hendrik, Patrick, irgendjemand hier vorne stehen und Lobpreis machen, genauso will ich sein. Das ist cool, das ist mein Ziel. Und ich habe wirklich verstanden, dass das, was mich besonders macht, ist nicht das, was ich tue, was ich mache oder was ich lebe, sondern dass Gott mich liebt und dass Gott mich auf eine ganz bestimmte Art und Weise liebt. Dass er mich anders liebt, als ihn Frank liebt. Aber genauso perfekt und genauso schön. Und das ist das, was mich besonders macht. Und allein das zu verstehen, hat mich in eine Freiheit geführt, die ich vorher nie gehabt habe. Johannes 3, Vers 16 ist vermutlich der bekannteste oder einer der bekanntesten Verse aus der ganzen Bibel. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen einzigen Sohn für uns gab, damit alle, die an ihn glauben, leben und nicht sterben. Ich habe diesen Vers immer gelesen und ich habe diesen Vers schon gekannt. Ja, gut, ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, aber ich habe diesen Vers immer gekannt. Aber ich habe ihn nie so gelesen, dass Gott dort seinen Sohn, dass ich eigentlich an diesem Kreuz hätte hängen müssen, dass Gott gesagt hat, der Lennart ist so wichtig und der ist so wertvoll für mich, dass ich Jesus dafür ans Kreuz hänge. Und er wäre für mich alleine gestorben und für jeden anderen von euch auch. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat er uns geliebt. Römer 8, Vers 38. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, da kommt eine ganze Liste, ja, wir können immer reingehen. Römer 8, Vers 38. Übrigens der Vers, den mir mein Vater vor, jetzt muss ich schnell reingucken, 2007 in meine Bibel reingeschrieben hat, als er mir die geschenkt hat zu meinem Geburtstag. 28.05.2007 steht hier vorne drin, Römer 8, Vers 38, für dein Leben. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also die in diesem Jesus ist, der für mich gestorben ist. Aus dieser Liebe heraus. Dass es nichts gibt, was uns von dieser Liebe trennen kann. Auch dieser Vers wieder, wenn wir das verstehen, wenn das in unseren Herzen ankommt, dann verändert das alles. Dann verändert das unser ganzes Leben. Die ganze Zeit, auch schon vor dieser Zeit, habe ich mich oft gefragt und habe gedacht, was ist es, was braucht es, damit Gott mich verändern kann? Was ist es, was ist der Schlüssel dazu? Wie kann ich von Gott so verändert werden, wie er das von mir möchte? Dass ich nicht mehr in alten Dingen gehe, dass meine Gedanken, meine Gesinnung verändert wird. Und ich glaube ganz fest und bin davon überzeugt, dass wir durch Gottes Liebe verändert werden. Dass das die stärkste Macht ist, die es auf dieser Welt gibt, die Liebe Gottes, die alles gegeben hat. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist zu aller Veränderung, zu allem erneuert werden, ist die Liebe Gottes. Wenn wir das wirklich in unseren Herzen tragen und verstehen, das ist genau das, was ich in England erlebt habe. Ich habe keine Heilung, ich habe die meiste Heilung und Befreiung dadurch bekommen, dass ich Gottes Liebe empfangen und verstanden habe. Und ich finde, das hört sich manchmal so ein bisschen abstrakt an, weil die Liebe eigentlich kein richtiges Thema ist, was man irgendwie verstehen oder was man so richtig greifen kann. Auch wenn man sich Beziehungen anguckt, wenn ich an Sabine denke, Liebe zu verstehen ist was, wie ich finde, ganz Komplexes, aber was Gott auf eine übernatürliche Art und Weise tut, durch seinen Heiligen Geist, indem wir in seinem Wort bleiben und sein Wort lesen. Lesen und leben. Wenn ich auf mein ganzes Leben zurückschaue, dann sind das wirklich die Zeiten, in denen ich am meisten gewachsen bin und am meisten verändert wurden. Ja, das waren durchaus oft schwere Zeiten, aber es waren die Zeiten, in denen ich Jesus gesehen habe, in denen ich Jesus nah war und in denen ich erkannt habe, wie sehr er mich eigentlich liebt und was diese Liebe zu mir bedeutet und was sie jeden Tag in meinem Leben für einen Stellenwert und für eine Bedeutung bekommt. Und ich habe England wirklich als eine Zeit erlebt, in der ich an Leib, Seele und Geist wirklich wiederbelebt wurde. Diese Heilung, die ich erfahren habe, die hat mein ganzes Leben auf den Kopf, erneuert. Die hat wirklich mein Leben erneuert an ganz, ganz vielen Stellen. Und ich kann euch wirklich ermutigen, wenn es bei euch sowas auch gibt in eurem Leben, wo ihr noch sagt, da sind vielleicht noch Sachen oder das könnte auf mich zutreffen oder sowas, geht da dran und guckt an diese Stellen. Das heißt ja jetzt nicht mehr, dass ich nicht mehr verletzt werden kann oder dass da nichts mehr passiert, aber die alten Sachen aus der Kindheit, die man immer mit sich rumschleppt, ja, warum man so ist, wie man ist, warum sind die einen Menschen so deprimiert und die anderen so, das ist diese Sachen, die in der frühen Kindheit passieren, die können, glaube ich, ein ganzes Leben so markieren, dass man Charakterzüge annimmt und Eigenschaften, Charakterzüge annimmt, die aus solchen Verletzungen resultieren. Und ich glaube ganz fest, dass Gott davon, von diesen Dingen Heilung für uns hat und Freiheit dafür hat. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, dass ihr an diese Stellen guckt und diese Stellen Gott gebt. Das ist nicht immer einfach und das war auch über die ganze Zeit in England, über diese 5 Tage nicht einfach. Auch danach über diese Sachen nachzudenken, weil das Sachen sind, die wehtun. Aber ich kann euch wirklich sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich, jede einzelne Minute mit diesem Thema zu verbringen und Gott da einfach wirklich zu bestürmen und zu bitten und zu sagen, vielleicht sogar zu fragen, wo da Sachen sind oder wo da Sachen sein könnten. Ich rede jetzt nicht von Dingen wie verborgener Schuld oder verborgener Sünde, die vielleicht mal war, sondern wirklich von Sachen, wo ihr Narben in euren Herzen tragt. Das sind Sachen, wo Gott einfach mit seiner Heilung kommen möchte, damit ihr, was ich am Anfang gesagt habe, diese Berufung ausleben könnt, die er für euch hat. Weil er hat euch nicht geschaffen als jemanden, er hat mich nicht geschaffen als jemanden mit der Narbe und der Narbe und der Narbe. Ja, sondern er hat uns geschaffen als ein ganzes, heiliges, lebendiges Opfer für ihn. Und ja, ich wünsche euch das einfach. Ich wünsche mir das und euch, dass Gott da einfach durchbrechen kann, durch Heilung in unseren Herzen. Der Pastor Horst hatte das, glaube ich, am Anfang des Jahres ein prophetisches Wort gegeben und hat gesagt, dieses Jahr ist die Zeit und es ist das Jahr, heil zu werden, ja, und Heilung zu empfangen. Und ich möchte euch da ermutigen, mich genauso, das wirklich in Empfang zu nehmen und uns da von Gott heilen und verändern zu lassen.